Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Folge 93 aus dem Hauptstadtstudio. Und hier sitzen heute
Klaus Remmel
und Stefan Detjen. Beide von Reisen zurückgekehrt. Das wird unser Thema sein. Vorab schon mal vielen Dank wieder für alle Reaktionen, die wir uns bekommen haben. Wir freuen uns, wie immer, haben uns gefreut über Mails, haben uns auch gefreut, wenn wir angesprochen werden. Immer wieder passiert bei Veranstaltungen, wo Hörerinnen und Hörer auf uns zukommen, sagen, dass sie uns gerne hören, uns Anregungen geben. Und schon mal der Hinweis, Folge 93 habe ich eben gesagt, wir bewegen uns auf die Folge 100 zu und überlegen hier schon intern, was macht man da, ganz normale Folge, oder machen wir mal was Besonderes. Frage an Sie, an euch, hättet ihr, haben Sie Lust, mal hierher zu kommen? Fänden Sie das interessant, wenn wir mal hier in der Bundespressekonferenz, im Haus der Bundespressekonferenz, einen Podcast mit unseren Hörerinnen und Hörern machen? Schreiben Sie uns mal, dass wir ein Gefühl dafür kriegen, ob das interessant wäre. Zum Thema, Klaus, wir sind geflogen und zunächst mal, wir haben beide, kamen noch gar nicht dazu, länger über diese Reisen zu sprechen, und zunächst muss man ja mal feststellen, wir sind weggekommen und wieder angekommen mit Flugzeugen der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Gar nicht so selbstverständlich.
Es ist nicht selbstverständlich. Andererseits, und das sage ich als jemand, der nun vor nicht allzu langer Zeit in Mali mit dem Bundesaußenminister liegen geblieben ist, andererseits wird auch ein bisschen viel daraus gemacht und es wird ein bisschen breitgetreten. Insbesondere bei diesen beiden Reisen hatte ich das Gefühl, dass die Tweet-Schlagzeile Zwangsstopp auf den Kapverden, Mars musste landen, das las ich bei Twitter. Ja, musste er. Ich kann dazu nur sagen, Riesenskandal, Regierungsflieger verbraucht Kerosin. Ja, tut er. Wenn der Tank leer ist, muss getankt werden.
Das war und du musst es nochmal sagen, weil es vielleicht nicht jeder und jeder weiß, wohin du geflogen bist.
Ja, es geht um zwei Reisen in diesem Podcast. Ich bin vor dir geflogen. Es war eine außergewöhnlich lange Reise für den Bundesaußenminister von einem Sonntagabend bis zu einem Freitagmorgen. Es ging nach Lateinamerika und dort zu drei Stationen: Brasilien, Kolumbien, Mexiko. Und du?
Und ich war Ende letzter Woche vom 1. bis 3. Mai mit der Bundeskanzlerin 3 Tage, 3 Länder in Burkina Faso, in Mali bei dem deutschen Truppenkontingent. Das kennst du ja auch, da werden wir bestimmt gleich drüber sprechen. Und in Niger. Ich sage immer Niger. Manche sagen auch Niger.
Geht völlig hin und her, genau. Also als ich dort war, habe ich dann auch angefangen, Niger zu sagen. Schien mir irgendwie adäquat und dann kam ich zurück und alle fragten, warum, wieso wir sagen Niger. Ich glaube, das ist in der Berichterstattung wirklich beides im Moment möglich. Als ich übrigens hörte, dass du in der gleichen Woche unterwegs bist, wurde mein Gesicht ein bisschen länger. Und deswegen reden wir ja über Flugzeuge, denn all diese Pannen haben eine Auswirkung, dass es Regeln gibt inzwischen. Und für den Bundespräsidenten und die Bundeskanzlerin Maschinen vorgehalten werden, sodass nachfolgende Minister, auch der Bundesaußenminister, möglicherweise andere, kleinere Maschinen nutzen, als sie sie gerne nutzen würden.
Ach so, weil wir im bequemen Airbus A340 geflogen sind, musstet ihr in einer Propellermaschine fliegen, oder?
Keine Frage der Bequemlichkeit, aber dennoch keine, die man ganz klein schreiben sollte. Die Kanzlerin hatte den A340. Und der Bundesaußenminister hat den A319 genommen, kleiner. Und wer sich jetzt diese Flugzeuge vorstellt und sie von Ryanair oder wo auch immer her kennt, sagt, na, das sollte doch ausreichen. Dieser A319 hat nur knapp 50 Sitzplätze. Ist natürlich umgebaut, da gibt es Besprechungszimmer etc. Und das hat Auswirkungen darauf, wie viele Gäste mitgenommen werden können. Ein Bundesaußenminister findet es möglicherweise sinnvoll, gerade auf dieser Reise eine Wirtschaftsdelegation mitzunehmen. Das war schon mal ausgeschlossen. Bundestagsabgeordnete fanden keinen Platz. Es war wirklich so, dass auch die mitreisenden Journalisten, von denen es bestimmt mehr gegeben hätte, nur also 5 Plätze für die Presse im ganzen Flieger, plus ein Fotograf. Also alles sehr, sehr knapp bemessen und es hat Auswirkungen auf die gesamte Logistik. Der A319 kann nicht nach Brasilien fliegen, ohne zu tanken. Das hat Auswirkungen auf die Flugzeit insgesamt. Das hat Auswirkungen auf die Arbeitszeiten der Crew. Und plötzlich musste eine zweite Crew da sein. Die war auch da, als wir dort tankten. Dann wurde gewechselt, dann ging es weiter nach Brasilien. Also all diese Dinge hängen an diesem großen Thema Flugbereitschaft.
Ja, wir, wie gesagt, mit diesem großen Flugzeug, die Flugbereitschaft hat zwei Typen davon, den Konrad Adenauer und Theodor Heuss heißen die, A340. Also das ist so eins, mit dem man, wenn man ein Flugticket kauft, über den Atlantik fliegt, ein großes Flugzeug auch vorne. Ein Bereich mit Kabinen, ein Bereich, wo die Kanzlerin und ihre engsten Mitarbeiter sitzen. Dann so ein Besprechungsraum, wo auch wir Journalisten dann die Kanzlerin treffen auf dem Hin- und Rückflug zu sogenannten Hintergrundgesprächen. Und dann gibt es hintere Bereiche für die Delegation und dann einen Bereich, der ist, würde ich mal sagen, so etwas breiter bestuhlte Economy Class in einem normalen Flugzeug, ja. Da ist dann nicht jeder Platz besetzt, ja. Man hat da also Raum, da sitzen dann die Journalisten, da sitzen auch die Sicherheitsbeamten, in diesem Fall bei der Reise in diese Länder dann auch nicht nur die normalen Personenschützer, sondern auch spezial ausgebildete Angehörige des Bundeskriminalamtes für solche Auslandseinsätze, die dann, man denkt erst, die kommen mit Geigenkoffern da rein, aber man lernt dann, es sind keine Geigen drin, sondern Schusswaffen.
Und um das Thema Flugzeuge und Flugbereitschaft abzuschließen, du hast den Sicherheitsaspekt genannt, deine Reise war sicherlich in Anführungsstrichen gefährlicher als meine nach Südamerika. Dennoch, wir haben, was hast du an Fluggeräten alles benutzt?
Ja, wir sind also mit diesem A340 hingeflogen, nach Ouagadougou, in die Hauptstadt von Burkina Faso. Übrigens, um das nochmal zu sagen, nicht, dass da ein Missverständnis ist, man fliegt da dann nicht, weil du gesagt hast, da wird immer für die Kanzlerin, den Bundespräsidenten, zweites Flugzeug vorgehalten. Das gilt, ist in der Tat so, aber gilt nur für die Startphase. Also wenn die losfliegen in Berlin, dann steht auf dem Rollfeld noch ein zweites Flugzeug. Das war in diesem Fall gar nicht das weiß lackierte zweite große Flugzeug der Flugbereitschaft, sondern ein grau gestrichener Truppentransporter der Bundeswehr. Aber damit hält man bei den beiden, Bundeskanzlerin und Bundespräsident, eine Vorsorge für den Fall, dass das Flugzeug gar nicht starten kann. Das fliegt dann aber alleine um die Welt. Also auch die Kanzlerin würde dann, wenn der dann irgendwo in der Welt nicht mehr weiterkommt, dann würde sie da auch erstmal sitzen. Du hast gefragt, mit welchem Fluggerät sind wir geflogen? In der Tat, es war dann nicht nur dieser A340, denn mit dem flogen wir nach Ouagadougou. Dann die zweite Station der Reise war Mali, und zwar Gao, das deutsche Feldlager des Bundeswehrkontingents da, die deutschen 850 Soldaten etwa im Rahmen der UN-MINUSMA-Mission, mit der wir so, und da sind wir dann nicht mehr mit diesem großen A340 hingeflogen, sondern mit einem Airbus A400M. Das ist dieses große Propellerflugzeug, dieses große Transportflugzeug, du als unser Verteidigungsexperte.
Ja, vier Propeller, kann das noch genauer große erklären. Maschine, Nachfolger der Transall, größer. In allem natürlich moderner, auch ein Problemflugzeug in der Anschaffungsphase, weil es doch rund um die Produktion und vor allen Dingen dann die Auslieferung starke Verzögerungen gab. Aber inzwischen wächst der Bestand. Ich glaube, wir sind inzwischen bei etwa 30 Maschinen für die Bundeswehr.
Ja, und das ist eindrucksvoll. Das ist also wirklich ein großes Ding. Da kann man mit, kriegt man also bequem einen Bus reingefahren in dieses Flugzeug. Sehr groß. Sehr hoch. Auf dem Flugfeld in Gao standen dann auch Transall-Maschinen rum. Da sieht man den Unterschied, wie viel kleiner die sind. Und die sehen wirklich alt aus. Die sehen ja geradezu zusammengeflickt aus, wenn man die da stehen sieht. Und dann daneben dieser moderne Airbus, dieser Airbus-Transporter. Für mich fast am eindrucksvollsten, als man flog, wurde man eingewiesen. Also man saß dann da am Rande dieses Stauraums. Die Kanzlerin sitzt vorne im Cockpit. Das ist der sicherste Platz. Auf den Plätzen, auf denen wir saßen, lagen schusssichere Westen. Und uns wurde nicht angewiesen, aber empfohlen, diese schusssicheren Westen anzulegen. Und zwar bei der Landung und dann wieder beim Start in Gao. Das galt doch als nicht ausgeschlossen, dass man da unter Beschuss kommt. Und wir wurden vor die Alternative gestellt. Mir wurde erklärt von einem mitreisenden Soldaten, da gäbe es nur zwei Versionen, das müsse man sich selber entscheiden. Die einen würden die Weste ganz normal anziehen, um den Oberkörper zu schützen. Andere wüssten aber, wenn Beschuss kommt, dann kommt er von unten und die würden sich draufsetzen. Aber beides geht nicht, man musste sich nicht entscheiden. Man musste sich entscheiden. Also ich habe dann bei der Landung habe ich sie angezogen und beim Start habe ich mich draufgesetzt.
Gut, das habe ich so jetzt noch nicht gehört, aber das...
Ja, lernst noch was. Genau. Wie hättest du dich entschieden?
Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Da muss ich drüber nachdenken. Lass mal politisch werden. Dass die nach Mali geflogen ist, ist kein Zufall. Auch der Bundesaußenminister war vor kurzem da. Das Mali-Mandat steht Donnerstag im Bundestag zur Entscheidung an. Zweite und dritte Lesung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hattest du das Gefühl, in ein gefährliches Land oder aber an einen gefährlichen Standort zu reisen? Mit anderen Worten, hattest du ein ungutes Gefühl während deines Aufenthalts?
Nein, ich hatte kein ungutes Gefühl, aber diese Sicherheitseinweisung, nicht nur diese, auch andere, die wir da bekamen, wie verhält man sich, wenn man auch auf einer solchen Reise unter Angriff kommt? Das war schon ungewöhnlich, das erlebt man nicht alle Tage. Ich war auch, so wie du, mal in Afghanistan und so. Also man kennt so etwas, man nimmt wahr, dass man da sehr gut geschützt ist, dass das ja auch gut vorbereitet ist. Die Bundeskanzlerin wird da jetzt nicht in besondere Gefahren geführt, aber das ist schon was anderes als ein Flug innerhalb Europas. Was mich beeindruckt hat auf der Reise war, es war die zweite Reise nach Westafrika. Ich war auch mit der Kanzlerin 2016 in Mali und Niger. Und da war ein ganz deutlicher Unterschied spürbar. Diese erste Reise stand noch ganz im Zeichen der Flucht- und Migrationskrise. Da war das Thema Migration, Zusammenarbeit in der Migrationssteuerung.
Müssen wir vielleicht sagen, Niger, ganz wichtiges Land, Transitroute Richtung Libyen und dann weiter nach Norden.
Genau, das ist ja sozusagen identifiziert worden als ein Schwerpunkt der deutschen Afrikapolitik, diese Sahelregion, weil man gesehen hat, da laufen die Migrationsrouten durch, da will man helfen, da will man eingreifen. Und diese Reise stand nun ganz unter dem Aspekt Sicherheit. Und wenn man sich die Landkarten angeschaut hat, die man dort von Leuten des MINUS, bei diesen MINUSMA-Truppen bekam oder Polizeiausbildern, dann hat man Landkarten eines Landes gesehen, auch im Vergleich, wo die Regionen, die dann da schraffiert markiert waren, als Regionen, in denen sich Terrorgruppen, in denen sich der Islamische Staat, Boko Haram, ethnische Terrorgruppen ausgebreitet haben, in diesen letzten zwei Jahren dramatisch angewachsen sind. Also wir kamen da in ein Land, das seit dem letzten Besuch der Bundeskanzlerin vor gerade mal gut zwei Jahren erheblich destabilisiert worden ist und unter einer erheblich verstärkten Bedrohung steht.
Ist ja ein bisschen deprimierend, oder? Denn das sind ja Fragen, die sich Abgeordnete auch stellen, wenn sie über ein solches Mandat beraten. Ist das eigentlich in der Zeit, in der wir dort sind, und du hast die Zahl erwähnt, es ist ja kein kleines Mandat, fast 1000 Soldaten, ist das dort sicherer geworden oder ganz im Gegenteil unsicherer? Werden möglicherweise wir im Sinne von wir Ausländer, die internationalen Truppen, Ziel von Anschlägen? Auch das ist ja passiert. Als ich mit Mars vor einigen Wochen in Mali war, dann waren das Tage nach dem Selbstmordanschlag vor der Kaserne in Koulikoro nahe der Hauptstadt Bamako. Da wart ihr, glaube ich, diesmal nicht. Aber das ist nicht nur den Soldaten, sondern ich hatte auch den Eindruck, dem Minister in die Knochen gefahren. Und dazu kommt, wir waren beide in Burkina Faso, sowohl die Kanzlerin wie der Außenminister. Und ich habe die Klagen sehr deutlich in Erinnerung, dass die Terrorgefahr von Mali, östlich von Burkina Faso gelegen, in das Land reindrückt, weil die Grenzen ja eigentlich offen sind.
Ja, das ist eine Region, in der die Infektion, wenn man das so mit dieser Metapher sagen will, sich ausbreitet. Sie breitet sich aus von den Konfliktregionen Malis, dieser Konflikt, der da seit 2013 eskaliert ist, zunächst eingedämmt erschien nach einem französischen Einsatz, Operation Serval war das zunächst, die Franzosen, die dort immer noch einen separaten Einsatz führen, im tatsächlich aktiven Kampf gegen diese Terrorgruppen, die Operation Barkhane, unabhängig von dem UNO-Mandat, das ein Peacekeeping-Mandat ist. Und für mich war das interessant, und ich weiß nicht, wie deine Einschätzung, das würde mich auch interessieren, war bei den Besuchen bei den deutschen Soldaten dort, was können die dort wirklich bewirken? Sie machen Aufklärung, sie haben dort eine Heron-Drohne, mit der sie über das Land fliegen. Sie dürfen wegen der Begrenzung des Mandats keine Daten weiterliefern zu den Kampfeinsätzen der französischen Truppen. Sie dürfen keine Zielvorgaben machen, sondern sie dürfen nur warnen, wenn sie mit der Heron-Drohne sehen, da werden französische Soldaten jetzt angegriffen. die Späheinsätze, die deutsche Soldaten dort mit gepanzerten Fahrzeugen auf dem Land machen, in der Stadt Gao, im Umland, sind auch territorial extrem begrenzt, weil man Vorgaben dafür hat, wie weit sich die Truppen vom Lager entfernen dürfen. Da gibt es Maßgaben, wie weit die rausgehen dürfen, damit man sie auch im Fall eines Angriffs von Verletzten, damit man Verletzte schnell wieder ins Lager zurückbekommt. Das hängt also auch wieder von Transportkapazitäten ab, die von anderen Truppenstellern des UNO-Mandats bereitgestellt werden. Und insgesamt ist das evident, ich weiß nicht, ob du da eine Prozentzahl hast, dass ein ganz großer Teil dieses Einsatzes der knapp 1000 Leute in die Eigensicherung, in die Logistik geht und nur ein verschwindender Teil in die tatsächliche Operation geht.
Ja, ich habe keine Prozentzahl, aber ich weiß, dass die Hero und Drohne wirklich das Kernstück des Mandats ist. Das sind natürlich Daten, die Aufklärungsdaten, das, was diese Drohne sieht und hört, die werden schon zur Verfügung gestellt für die MINUSMA zum Beispiel. Diese Zeit, die du erwähnst, ist insofern aktuell wichtig. Das nennt man im Fachjargon die Golden Hour. Das ist diese Rettungszeit, in der ein Soldat, wenn er verletzt wird, in Anführungsstrichen auf dem OP-Tisch liegen muss. Das heißt, Helikopter kommen ins Spiel. Und ich erinnere Diskussionen darüber, dass gerade diese Hubschrauber zurzeit ersetzt werden von Kanada zu Rumänien.
Ja, die Kanadier sind abgezogen und es kommen Rumänier und alle fragen sich, mit was für Hubschraubern kommen die jetzt. Davon hängt wieder die Einsatzfähigkeit der Deutschen
ab. Und da merkte ich, gab es jetzt kein Misstrauen gegenüber den Rumänen, aber die Fragen, die wurden doch deutlich gestellt. Da war eine gewisse Skepsis. Wie war denn der Zugang zu den Soldaten selbst?
Wir waren dort in einem großen Zelt bei knapp 50 Grad Celsius. Das war am Rande des Flugfelds das Zelt, wo diese Heron-Drohne normalerweise steht. Die war, glaube ich, gerade unterwegs. Und da waren mehrere hundert Soldaten, mit denen konnte man sich gut unterhalten.
So auch, dass du senden konntest, on the record.
Also. Man konnte auch on the record mit denen Töne aufnehmen, ja. Also da bekam man einen Eindruck und ich bin mir nach diesen wenigen Gesprächen, die ich da führen konnte, nicht ganz sicher, wie überzeugt die selber von der Sinnhaftigkeit ihres Einsatzes sind. Allerdings, sowohl die kommandierenden Offiziere, aber auch die Kanzlerin sagte dann nach ihren Gesprächen, dass sie von den Regierungschefs der Sahelstaaten, da gibt es diese Gruppe der G5 Sahelstaaten, die sie zum Auftakt ihrer Reise in Burkina Faso getroffen hat, dass die doch sehr deutlich gemacht haben, wie wichtig dieser Einsatz für sie ist. Bei aller Erkenntnis der Begrenztheit des Mandats, der Möglichkeiten, die diese Truppen haben. Und wir müssen jetzt natürlich auch darüber sprechen, dass da ein strategischer Wechsel ansteht. Du wirst jetzt Ende des Monats auch über einen Außenminister treffen, der EU mit den Außen- und Verteidigungsministern dieser G5 Sahelstaaten hier in Berlin berichten. Und da geht es ja darum, dass die jetzt versuchen, eine eigene Truppe dieser G5 Sahelstaaten auszustatten, dass man diese Aufwendung, die Aufgabe dieses Antiterrorkampfes wirklich in die Region verlagern will, weil man natürlich weiß, die UNO ist nicht in der Lage, sie bekommt kein robustes Mandat, die MINUSMA-Truppe bekommt kein Kampfmandat, das liegt auch an den Amerikanern, die das nicht mitmachen würden. Die Franzosen kämpfen auf eigene Rechnung, also setzt man jetzt auf diese G5-Staaten.
Ja, die Verluste sind natürlich dennoch bei der MINUSMA-Mission im Vergleich zu anderen UN-Missionen sehr hoch, sehr gefährliche Mission. Ich glaube, diese G5-Truppe ist eine Art zweiter Schritt, denn angefangen hat ja unsere Auslandspräsenz der Bundeswehr in Mali mit Ausbildung. Das heißt also, die Truppe wurde im Prinzip auf einen Stand gebracht, der es überhaupt ermöglicht, sie zu beteiligen an einem Antiterrorkampf. Und wenn das jetzt im Verbund geschieht, dann weiß ich, dass das nicht unumstritten ist. Diese G5-Truppe hat für starke Negativschlagzeilen gesorgt. Ein Massaker, das von der UN untersucht wurde, wo Zivilisten ums Leben gekommen sind. Also das spielt sicherlich als Hypothek eine Rolle. Und es stellen sich natürlich schnell Fragen, wer rüstet diese Truppe aus? Da kommen ganz andere Staaten ins Spiel. Ich weiß, als Maas dort war, wurde schnell gesagt, naja, so richtig operieren können die noch nicht. Da fehlt noch Geld, unter anderem. Wenn ich es nicht verwechsle, von den Saudis fehlte noch Geld, um sich zu beteiligen an der Ausstattung für diese Truppe. War das Thema?
Ja, das war Thema. Es war vor allen Dingen sehr eindrucksvoll nach dem Treffen der Kanzlerin mit diesen Staatschefs der G5 Sahel-Gruppe, welchen Druck die gemacht haben auf eine europäische Einigung. Das war das ganz große Thema für die. Die mangelnde Einigkeit Europas mit Blick auf die Krise in Libyen, die natürlich im Moment nochmal als ein Brandbeschleuniger wirkt. Wie viele von den Waffen, die da jetzt in der Region Mali, Burkina Faso zum Einsatz kommen, das sind Waffen, die kommen aus Libyen, die kommen über Libyen in die Region hinein. Das Chaos, die völlige Destabilisierung dieses Landes ist für die ganze Region ein großes Thema. Und das war eine Nachricht, das war auch klar, dass Merkel das als geradezu als Auftrag mitgenommen hat, dafür zu sorgen, dass Europa zusammenkommt. Aber das ist nicht absehbar, weil Italien und Frankreich mit ihren unterschiedlichen, auch kolonialen Verwurzelungen in der Region, in Libyen, in Algerien, da eben unterschiedliche Strategien mit Blick auf Libyen haben, Unterstützung der offiziellen anerkannten Regierung, Unterstützung von Haftar dann durch den General Haftar, durch die französische Regierung. Also da sieht ganz Europa sehr, sehr schlecht aus.
Wie war es im Flugzeug? Wer war mit? Eine Wirtschaftsdelegation, es macht keinen großen Sinn, zu solchen Zielen eine Wirtschaftsdelegation mitzunehmen. Wie viele Journalisten wart ihr?
Wir waren so ein knappes Dutzend Journalisten und ansonsten nur der engste Arbeitsstab der Bundeskanzlerin. Fast auffällig vielleicht, wer nicht dabei war, der Afrika-Beauftragte der Bundeskanzlerin, Günter Noke, würde man eigentlich erwarten. Den nimmt sie mit, der ist umstritten, der hat sich mit problematischen, umstrittenen Äußerungen zur Afrika-Politik hervorgetan, von der sich die Kanzlerin auch öffentlich abgesetzt hat. Er war nicht mit im Flugzeug.
Soll man einen Schnitt machen und auf meine Station in Lateinamerika gehen?
Ja, und das interessiert mich jetzt natürlich. Lateinamerika, erzähl vielleicht erst noch mal, was das für eine Route war und welche politische Agenda sich dahinter verbarg.
Ich bin mit Frank-Walter Steinmeier zweimal dort gewesen. Ich war mit Guido Westerwelle einmal dort. Das war damals noch im Verbund der NAFTA-Staaten, also Mexiko, USA, Kanada, unter völlig veränderten alten politischen Vorzeichen. Frank-Walter Steinmeier mit seiner großen Sympathie und dem großen Engagement für den Friedensprozess in Kolumbien sollte eine Rolle spielen, auch diesmal wieder. Unsere Stationen waren Brasilien, Kolumbien, Mexiko in dieser Reihenfolge. Interessant, Brasilien, klar, wichtiger Wirtschaftspartner auf dem Kontinent, ein echter Elefant in dieser Liga und in der Reihe von Staaten, aber mit natürlich nach den letzten Präsidentschaftswahlen mit einem echten Problemfall für den Multilateralisten Heiko Maas, denn Bolsonaro als Präsident ist sicherlich nicht in diese Reihe einzuordnen. Dennoch hat er ihn getroffen, nicht nur seinen Amtskollegen, auch den Präsidenten. Er hat allerdings ein wichtiges Zeichen vorneweg gesetzt. Er ist nicht direkt in die Hauptstadt geflogen, sondern hat begonnen in Salvador de Bahia, eine alte kolonial geprägte Stadt, war mal Hauptstadt Brasiliens, hat dort die Zivilgesellschaft getroffen, ein Frauennetzwerk gegründet im Goethe-Institut. Also ein Zeichen, glaube ich, auch an das andere Brasilien, dass Deutschland gewillt ist, diesen Teil der Bevölkerung nicht im Stich zu lassen.
Die Bundesregierung hat Brasilien ja aufgenommen, sozusagen in die Premium-Liga seiner offiziellen Gesprächspartner, indem sie, ich weiß gar nicht genau wann das war, vor einigen Jahren jedenfalls, auch mit Brasilien dieses Format der Regierungskonsultationen, im Grunde eine Art gemeinsamer Kabinettssitzungen, aufgelegt hat. Das macht die Bundesregierung mit einem ausgewählten Kreis von Staaten. China gehört dazu, Israel gehört mal on, mal off mit dazu. Mit Brasilien stand das eigentlich auch wieder an. Geht das weiter?
Gute Frage, wurde gestellt, denn der Abstand, wie du sagst, ist schon sehr lang geworden. Es hat sie nur ein einziges Mal gegeben, nämlich, wenn ich es recht entsinne, 2015. Das ist eben Ausdruck einer sogenannten strategischen Partnerschaft. Diese Partnerschaft wird aus deutscher Sicht nur wenigen Staaten zuteil. Wie du sagst, es ist unklar geblieben. Ich glaube, dass Heiko Maas auch deswegen dorthin gereist ist, um sich ein Bild zu machen, wie dieser Bolsonaro tickt, auch wie er dann im Gespräch, in der persönlichen Chemie tickt. Ich glaube, er war positiv überrascht, denn wir alle haben natürlich gefragt, also warum reden Sie mit diesem Mann, wenn Sie dabei sind, eine Allianz der Multilateralisten zu schmieden, dann sollten Sie einen großen Bogen um diesen Mann machen, denn auf den werden Sie sich nicht verlassen können. Das ist jemand, der im Wahlkampf Töne angeschlagen hat, die genau das Gegenteil von dem sind, was Heiko Maas will. Tropen-Trump ist sein Spitzname dort. Also warum? Ich glaube, es ging ihm wirklich darum, festzustellen, wie hart diese Dinge auch nach dem Wahlsieg sind. Und er hatte das Gefühl, dass zumindest in der Rhetorik und dem Auftritt, auch in der überraschenden Tatsache, dass nach dem Gespräch eine schriftliche Erklärung fixiert wurde, jetzt nichts wirklich, sagen wir mal, Substanzielles, aber im Ton. Beispiel: im Wahlkampf Bolsonaro angekündigt, wir verlassen den Menschenrechtsrat. Jetzt stellt sich raus, nein, Brasilien will kandidieren für weitere 2 Jahre. Also ich glaube, er sieht einen winzigen Spalt, in dem es Sinn macht, mit Brasilien zu reden. Freihandelszone EU-Mercosur wäre ein Wahnsinnssignal auch gegenüber China. Haben wir jetzt gar nicht mit Blick auf Afrika darüber gesprochen, ja, aber das ist ja ein Motiv, das beide Kontinente verbindet aus deutscher Sicht, dass da ein Konkurrent heranwächst, der genau begreift, dass es hier um einen strategischen Wettbewerb geht. Massive Investitionen in die Infrastruktur in Afrika und in Lateinamerika, genau das gleiche Bild. Da wäre ein Freihandelsabkommen wichtig. Wir haben den Eindruck gewonnen, dass es dazu auch in den nächsten Monaten eher nicht kommen wird. Da sind Wahlkampfkalender zum Beispiel in Argentinien im Herbst im Weg.
Mhm. Dann nächste Station war Kolumbien.
Kolumbien, genau. In Kolumbien ganz wichtig war der Moment, dass gerade ab dem zweiten Tag das Thema Venezuela immer stärker in die Agenda drückte, die der Minister sich eigentlich vorgenommen hatte. Dass die Dinge während seiner Reise in Venezuela selbst eskalieren würden, konnte er so nicht ahnen. Das Treffen mit Oppositionellen dort in Kolumbien war ein wichtiges. Er wusste bis zuletzt nicht genau, wer da kommt, mit venezolanischen Oppositionspolitikern. Ja. Gleich am Anfang seines Kolumbien-Programms, noch bevor er andere Gesprächspartner traf, war unter anderem der Schattenaußenminister von Juan Guaidó da. Borges heißt der Mann, genau, Borges ist sein außenpolitischer Experte, mit dem wurde geredet und dann ging es schnell in ein Lager, wo wir über Flugbewegungen reden, mit Hubschraubern, 2 alten, sehr, sehr alten russischen Hubschraubern der Vereinten Nationen, 1/2 Stunde Flug in ein kleines Dorf, wo ehemalige Rebellen der FARC leben, etwa 300 mit ihren Familien. Für mich interessant, weil ich mit Steinmeier in einem solchen Dorf war, nicht in demselben, als gerade die Entwaffnungsaktion startete und ich jetzt sehen konnte, was wird aus so etwas.
Und da war ein Fortschritt, da war eine Stabilisierung oder wie hast du das wahrgenommen?
Naja, also es war noch nicht so richtig zu erkennen, was das werden würde. Als ich das erste Mal da war, da hatten die ihre Waffen noch und es war gerade so ein bisschen am Laufen. Und ich merkte aber damals die Angst der FARC, nach jahrzehntelangen Bürgerkriegsjahren auch nicht überraschend, sich sehr genau zu überlegen, gebe ich diese Waffe, mit der ich gekämpft habe und mein Vater schon und möglicherweise mein Großvater, gebe ich die wirklich ab und wer schützt mich dann? Und diese Frage stellt sich immer noch. Seit Friedensschluss Ende 2016 sind im Moment über 120 ehemalige FARC-Rebellen ermordet worden. Sie werden geschützt in diesem Lager, sagen die Vereinten Nationen, sprechen von einem Erfolg. Im Moment leben etwa landesweit 4.000 dieser ehemaligen Kämpfer in solchen Dörfern, die ein bisschen Landwirtschaft anbauen, die Mindestlohn bekommen, die Gesundheit und Bildung, alles vom kolumbianischen Staat geleistet bekommen, aber gleichzeitig ist die Zahl schon mal sehr viel höher gewesen.
Und der Besuch eines deutschen Außenministers in so einem Dorflager ist dann welches politische Signal vor Ort? Wie kommt das da an?
Na, es ist natürlich, man hat diese enorme Sympathie gespürt, die Deutschland entgegenschlägt, weil man dort auf beiden Seiten des ehemaligen Konflikts weiß, wie sehr Deutschland diesen Friedensprozess unterstützt hat. Da steht natürlich der Name Steinmeier in erster Linie dafür. Aber durch die Gründung des Deutsch-Kolumbianischen Friedensinstituts, durch Tom Königs als Kolumbienbeauftragten, der dort einen sehr intensiven Kontakt gehalten hat, ist Deutschland wirklich das Interesse Deutschlands an diesem Prozess aktenkundig, weil es für Steinmeier immer wieder ein Beispiel war, zu sagen, beharrliche Diplomatie, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das war so das Markenzeichen, ja, es geht vorwärts in Millimetern, aber es geht irgendwann auch so weit, dass es Erfolge bringt. Und da war Kolumbien das, was man ins Schaufenster gestellt hat.
Anders als Libyen, wo er sich ja auch sehr engagiert hat, aber man ihm das sicherlich nicht anlasten kann,
wohl
dass das so ausgegangen ist, sondern das lag, wir haben darüber gesprochen, an der Zerrissenheit der Europäer.
So, und letzte Station noch kurz. Mexiko, das war so der letzte Tag. Die Beziehungen sind eigentlich gut, aber auch da Präsidentschaftswahlen mit einem Präsidenten, der alles anders machen will. Der sagt, ich fokussiere mich ausschließlich auf die Innenpolitik. Und es war eine vergleichsweise neue Erfahrung für den Bundesaußenminister, dass ein Präsident eines Landes, wo er zu Gast ist, sagt, auch für dich mache ich da keine Ausnahme. Ich treffe mich nicht mit ausländischen Gästen, triff dich mit deinem Amtskollegen, dem Außenminister. Das hat er dann auch getan. Auch da kam Venezuela ins Spiel, weil Mexiko sich als Vermittler angeboten hatte und Guaido dieses Vermittlungsangebot ausgeschlagen hat. Wir haben dann auch mit den Kollegen vor Ort, die diesen Konflikt sehr viel intensiver erlebt haben, als ich, der ich das aus Berlin beobachte, gesprochen. Die haben gesagt, also es wäre möglicherweise der Moment, wo auch Deutschland als Freund Guaidos vielleicht sagen muss, hör mal zu, wenn du Dialog willst, dann musst du möglicherweise auch auf Dialogangebote eingehen. Das macht er im Moment nicht, weil noch das Argument schlagend ist, dass er verdächtigt, dass Maduro auf diese Zeit, auf diesem Weg nur Zeit gewinnen will.
Letzte Frage vielleicht an der Stelle nach deiner Wahrnehmung. Wir haben in den letzten Jahren so oft darüber gesprochen, spätestens seit der Rede des damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2014
war es.
Neue deutsche Rolle in der Außenpolitik, neue deutsche Verantwortung. Wenn wir jetzt solche Reisen machen, nimmst du da etwas Neues an deutscher diplomatischer Energie, an deutschem Gewicht auch dann in solchen Kontakten wahr? Wenn ich an diese Afrika-Reise denke, dann ist da evident, dass da was ganz Neues passiert. Das ist immer noch für die deutsche Bundeskanzlerin in Person, aber auch für die deutsche Diplomatie erkennbar ein ganz neues Terrain, auf das man da kommt. Da sind in diesen Städten, in den Hauptstädten von Mali, Burkina Faso, Niger sieht man die großen französischen Botschaften, die alte Kolonialmacht dort in ihrer ganzen Präsenz. Man sieht die auch dort den Einfluss Chinas. Wir haben darüber gesprochen, in anderen rohstoffreicheren Ländern Afrikas ist das noch deutlicher, noch unübersehbarer, aber eben auch in diesen armen Ländern ist das deutlich. Und dann sieht man auch, das muss man, nachdem wir mit Blick auf Afrika vorhin viel über die Probleme gesprochen haben, auch nochmal hinzufügen, man sieht die Erwartungen, die sich an Deutschland richten. Man sieht auch die Chance in den Gesprächen, soweit wir sie verfolgen können, mit Politikern, in der Begegnung von Angela Merkel mit Studierenden an der Universität von Ouagadougou. Die Wahrnehmung, da tritt ein neuer Akteur auf der Bühne, unbelastet von kolonialer Vergangenheit. Da knüpfen sich sehr, sehr viele Erwartungen dran. Wie ist das in Südamerika?
Ja, das Motiv ist natürlich ein anderes. Bei Afrika konnte man natürlich immer sagen, naja, die machen das ja nur, weil sie hoffen, dass dann nicht so viele Flüchtlinge nach Europa kommen. So, dieses Argument zählt natürlich im Falle von Südamerika zunächst einmal nicht so stark. Südamerika galt ja über viele Jahrzehnte als der Hinterhof Amerikas. Jetzt gilt er eben als ein Feld, auf dem unterschiedliche Interessen zwischen China, den Vereinigten Staaten und vielleicht dann auch Europa ausgetragen werden. Die Deutschen, habe ich das Gefühl, nehmen Südamerika, Lateinamerika in Zyklen ins Visier. Dann kommen immer wieder mal Jahre, wo das abebbt. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo Heiko Maas seine Lateinamerika-Agenda ausbreitet. Wir werden Ende des Monats eine große Lateinamerika-Konferenz in Berlin erleben, am 28. Mai. Wir wissen noch nicht genau, wie viele Außenminister kommen werden. Im Auswärtigen Amt gibt man sich optimistisch. Auch da drängt wieder die Frage rein, was macht man denn mit Venezuela? Wen hat man eingeladen? Und da sagt Heiko Maas im Moment noch völlig klar, ich habe niemanden aus Venezuela eingeladen. Ich will nicht, dass das eine Krisenkonferenz wird. Ich habe meine eigene Agenda mit all diesen Staaten. Und da geht es nicht nur um Venezuela. Es geht um Gesundheit, es geht um Bildung, es geht um Digitales, um Wirtschaft. Und er will sich offenbar diese Agenda nicht kaputt machen lassen von einer akuten Krise.
Jetzt doch noch eine letzte Frage. Dienstag, kurz nach 3:30, eigentlich wolltest du jetzt zu dieser Zeit über den Besuch des amerikanischen Außenministers berichten. Und kurz bevor wir hier ins Studio gegangen sind, ist der abgesagt worden. Weißt du inzwischen warum?
Wir rätseln alle. Mich wundert, es gibt aktuelle Reaktionen von erfahrenen Leuten wie Peer Steinbrück, der sich schon hat hinreißen lassen, bei einem öffentlichen Auftritt am Rande zu sagen, naja, das zeigt, dass wir das alles in die eigenen Hände nehmen müssen, von der AfD, Tiefpunkt der bilateralen Beziehungen. Es kann sein, dass Pompeo, es wäre sein Antrittsbesuch gewesen, ausdrücken will, wie schwierig dieses Verhältnis geworden ist zu Berlin. Ich zweifle daran. Ich glaube, es gibt aktuelle Gründe, den Hintergrund kann ich noch nicht erklären. Ich kenne ihn schlicht nicht. Und wenn wir die Fernsehberichterstattung auch aus Washington, CNN hören, dann rätselt man dort zumindest im Moment, 3:45 auch noch, A, was der Grund war, B, wohin überhaupt der Außenminister geflogen ist. Auch das ist nicht klar. Man will nicht bestätigen, dass er auf dem Flug nach Washington ist. Ganz im Gegenteil, möglicherweise in eine Gegend, von der es schwierig ist, zu berichten. All das ist völlig offen.
Also 18.10 Uhr, 23.10 Uhr, aktuelle Informationen im klassischen Deutschlandfunk-Radioprogramm. Das gibt's auch noch. Und da wissen wir dann vielleicht mehr darüber, warum der amerikanische Außenminister Pompeo heute nicht nach Berlin gekommen ist. Das war der Politik-Podcast, Folge 93. Wie gesagt, wir freuen uns über Reaktionen, über Hinweise, über Anregungen und auch, wie gesagt, Antworten auf die Frage, wäre das interessant, mal hier ein Format mit Hörerinnen und Hörern bei uns in Berlin zu machen. Hättet ihr Lust, dazuzukommen? Politikpodcast@deutschlandfunk.de ist unsere Adresse. Tschüss.
Tschüss.